das Licht der Welt. Wir dürfen dieses Licht der Welt, ich denke, alle kennen und immer mehr erkennen. Wenn wir an Epheser 5 denken, zuerst Epheser 5, vielleicht von Vers 8 an, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Es war einmal. Das ist kein Märchen. Es war einmal. Einst wart ihr Finsternis. Vor unserem Gott ist die Finsternis unseres Lebens vergangen. Und wir sind Licht im Herrn. Glauben wir das? Ja, prüfen wir unser Leben. Von ganzem Herzen dürfen wir das glauben und ehren so den Herrn und stellen uns so in sein Licht und dann sind wir Licht. Dann wandeln wir im Lichte, wie er im Lichte ist. Nichts Geringeres. Wenn er uns in sein Licht, in seine Gegenwart stellen, ist alles Alte vergangen und alles ist neu geworden. Gewaltig, einfach, wunderbar. Du lädst mich jetzt ein, die Abendversammlung bis Mitternacht auszudehnen. Und das möchte ich den Geschwistern nicht zuleide tun. Ja, also. Steht alles geschrieben in der Bibel, das soll mal genügen im Moment. Nun, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit. Wer meldet sich von uns, dass in seinem Leben, sein Leben voll ist in jeder Art von Gütigkeit gegen alle? Wer meldet sich? Also ist nicht mal Halbmast, nicht wahr? Aber, ja, nach dem inneren neuen Menschen ist es so. Ja. Und da dürfen wir diesen inneren neuen Menschen, den Gott in uns hineingezeugt hat, durch den Heiligen Geist einfach Raum geben, uns öffnen. Und dann wird es Licht. Und in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit. Aber bitte, Gerechtigkeit. Was für eine Gerechtigkeit? Was heißt das? So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Allein durch die Gnade. Steht das auch geschrieben? Jawohl. Aber, kommt ein Aber. Gewaltig. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ja, was heißt jetzt das? Noch einmal, so sind wir nun ohne Gesetz, ohne das Gesetz vom Sinai, Gottes Gerechtigkeit geworden, ohne das Gesetz. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, wir haben das Gesetz und die Propheten, also Altes Testament, erst dann angefangen richtig zu lesen, wie wir es lesen könnten, durch den Geist, der uns gegeben ist. So lesen, dass das ganze Gesetz und die Propheten uns bezeugen muss, dass wir ohne es, ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Das ist aber ein Grundstück, nicht? Ja, aber so ist es. Ich denke, nachdem wir für diese Konferenz ja kein bestimmtes Thema vorgesehen haben. Oder das heißt, mir ist keines vorgeschrieben, sondern was steht da geschrieben? Thema nach freier Wahl, nicht? Beliebig. Da dürfen wir gerade solche gewaltigen Gotteswahrheiten und Geschenke verstehen lernen, wie das zugeht, dass ein Mensch Gottes durch den Heiligen Geist nun das Gesetz, das nach dem Buchstaben den Menschen ohne Barmherzigkeit verurteilt und verdammt, dass die gleichen Buchstaben gelesen werden können, es seien Flüche oder Forderungen, sogar Verdammnisse, die gleichen Buchstaben noch einmal gelesen werden können und durch den Geist Jesu Christi, das heißt durch Golgatha und Auferstehung, Lebendigmachung, verwandelt sich jeder Fluch in Segen, sogar bis und mit in die Grundlage der Versöhnung des Alls. Ja, so etwas, jawohl. Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Ja, was ist denn dem Gesetz unmöglich? Dass ein Geschöpf, ein Mensch, jetzt zuerst, der durch das Gesetz zum Tode verurteilt ist, wes Seele sündigt, die muss sterben. Nach dem Gesetz ist es unmöglich, dass einer von diesem Richterspruch muss sterben, je wieder befreit werden könnte. Das Gesetz kennt keine Rückkehr aus der Verdammnis, keine Rückkehr aus dem Tode, keine Rückkehr aus dem Finsternis ins Licht. Haben wir das schon mal gemerkt? Ja. Und das dem Gesetz Unmögliche hat Gott was gekostet, um das möglich zu machen? Dass er sich in seinem Sohne Jesus Christus selbst unter dieses unbarmherzige Gesetz gestellt hat und alle Flüche des Gesetzes auf sich genommen hat und alle Forderungen des Gesetzes bezahlt hat. Hat das ihn etwas gekostet, das dem Gesetz Unmögliche möglich zu machen? Aha. Aha. Zurück zu diesem Text in Epheser 5. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit, da sind wir ja stehen geblieben. So sind wir nun Gerechtigkeit Gottes geworden. Allein durch den Glauben, ohne das Gesetz, aber bezeugt durch das Gesetz. Gerechtigkeit Gottes, einfach als Geschenk Gottes, ein Bestandteil der Gnade Gottes. Warum schweige ich jetzt? Weil ihr alle so brav still bleibt und auch schweigt. Ja, bei solcher Verkündigung, solchen Evangeliums, nicht? Also da müsste es auch Licht werden in der Versammlung hier haben. Ja. Und die Gemüter, was jetzt dann kommt, stehe auf, der du schläfst, nicht? Und werde Licht, steht da. So. Ja. Strahlt ein Licht? Oder wird es immer finsterer, wenn ein Licht vorhanden ist? Man kann es mal meinen. Nicht? Also, indem ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das Gesetz ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Er hat es nur für gut gefunden, dass es vor kurzer Zeit zur Funktion kommt, zur Durchführung kommt. Eine vollkommene Sache ist es noch weniger. Ja, was sollen wir prüfen? welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen, nur welche Dinge erst dem wohlgefälligen und welche Dinge erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Und hier ist nun der Lichtstrahl nur auf den wohlgefälligen Willen Gottes gerichtet. Und da braucht es göttliches Licht des Geistes. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habe nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Schon am Anfang lesen wir, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Scheidung. Was hat das Licht zu tun mit der Finsternis? Schreibt Paulus. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich selbst zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, geistlicherweise, und der Christus wird dir leuchten. Er ist das Licht der Welt. Er wird mir leuchten und sein Licht leuchtet. Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Hat Paulus richtig gesehen für heute? Sind die Tage böse, unheimlich. So, und nun seid weise, seid nicht unweise. Da hat Salomo ein eigenartiges Wort zu sagen. Das steht nicht in unserer Bibel, sondern in den Apokryphen, nämlich Weisheit überschrieben. Er schreibt, dort vortrefflicher als das Licht. Ja, was gibt's da? Wir haben das Stichwort jetzt genannt. Weisheit. Seid weiser. Vortrefflicher als das Licht ist die Weisheit. Begründung, denn das Licht muss der Finsternis weisen. Sind das? Das ist jeden Abend der Fall. Das Licht der Sonne scheint und weicht die Sonne. Ja, und dann Finsternis. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Musste er der Finsternis weisen? Was ist denn Golgatha? Genau das. Genau das. Es fährt er aber weiter. Aber die Bosheit, um deren Willen das Licht weisen muss, nicht? Beiseite gesetzt wird, an der Bildfläche verschwinden muss, wenn die Sonne untergeht. Nicht? Wenn wir denken, ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne, das haben wir es ja, nicht? Da weicht das Licht der Finsternis. Und dann hat die Finsternis Gewalt. Hat die Finsternis heute Gewalt auf unserer Erde? Im ganzen Weltall, wie noch nie. Wir sind jetzt in den letzten Jahrzehnten der letzten Ausreife, sowohl des Bösen und der Macht der Finsternis und der Ausreife des Weizens und der Gerste. Warum sage ich das? Die erste Ernte in Israel ist die Gerstenernte. Genau 7 Wochen später, 7 Sabbate später, ist die Weizenernte. Zu der Zeit der Gerstenernte ist Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und 7 Wochen, 7 Sabbate später ist das Fest der Sabbate, im Neuen Testament am Pfingsten, nicht? Pfingsten, aus dem Griechischen übernommen und etwas eigenartig wiedergegeben im Deutschen, Pentekoste, 50. Der 50. Tag. Nicht? Pfingsten. Das ist das Fest der Sabbate, das sind 7 Sabbate später, das ist die Weizenernte. Und erst im Herbst die Schlussfeste, diese 3 Feste Gottes im Jahr, Modelle und Darstellungen für die dreifache Lebendigmachungsordnung im Auferstehungskapitel des Apostels Paulus in 1. Korinther 15. Wie sie in Adam alle sterben, in Adam, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, er unser Haupt und wir sein Leib, Erstling, Apache heißt Erstlingsgabe, und dann die, die sein sind, Israel und die Nationen, und am Schluss alles der Rest, der noch nicht lebendig gemacht worden ist. Erstens Gerstenernte sind wir, zweitens Weizenernte, Israel und die Erstlinge aus den Nationen, drittens die Schlussfeste, wenn alle übrigen dann noch an die Reihe kommen. Und so verstehen wir, aber die Bosheit der Finsternis überwältigt die Weisheit nie und nimmer. Gerade dadurch, dass sich das Christus als Licht der Welt von der Finsternis überwältigen ließ, umbringen ließ, töten ließ, als Fluchholz bringen ließ, hat er die Weisheit dieser Weisen zunichte gemacht und den Verstand dieser Verständigen zur Torheit werden lassen. Also Weisheit. Und jetzt verstehen wir, warum unser Gott und Vater für uns seinen Sohn in erster Linie zu was gemacht hat. Ja. Er ist uns gemacht erstens zur Weisheit. Denn die Weisheit Gottes, die durchschaut alles von Ferne, alles schon klar, alles in Ordnung, alles geordnet, bis zu dem herrlichen Ziel, das Gott sich in seinem Herzen in Christo vorgesetzt hat, in seinem Vorsatz des Herzens. Die Weisheit Gottes, etwas ganz Wunderbares, seid weise und nicht unweise, haben wir gelesen. Und noch einmal Vers 14, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. So. Verständig, also noch das Weise, was da kommt. Seid nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei, und so weiter. Dann natürlich kommt bei diesem Thema, dürfen wir die ersten Worte im Johannesevangelium nicht übersehen. Die ersten 3 Verse kennen wir, im Anfang war das Wort und so weiter. Vers 4. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben war das Licht der Menschen. Wir denken an Adam und Eva im ungefallenen Zustand. Gewaltig war das. Und das Licht scheint in der Finsternis dieser Welt. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Unmöglich. Das heißt, die Finsternis hat es nicht erfasst. Rein sachlich. Jetzt brennen da Lichter. Im Moment, wo wir die Lichter auslöschen, ist wieder Finsternis. Die Finsternis kann das Licht nicht so aufnehmen, dass jetzt aus der Finsternis Licht wird. Das ist kosmisch, in den Gesetzen dieser Welt unmöglich, aber auch hier, das hat Gott in Christo möglich gemacht. Dann haben wir weiter. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. dieser kam zum Zeugnis, auf das er zeugte von dem Lichte, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, Johannes, sondern auf das er zeugte von dem Lichte. Das war das wahrhaftige Licht, welches in den Kosmos, ins Weltall kommen, jeden Menschen erleuchtet. Das war das wahrhaftige Licht. Bruder Heller hat schon fein darauf aufmerksam gemacht, auf den kleinen, feinen Unterschied zwischen den ausdrückenden Begriffen. Eine Sache ist kann eine wahre Sache sein, aber noch lange nicht eine wahrhaftige Sache. Nicht? Das ist ein wahres Licht, was uns hier hell gibt. Das ist ein wahres Licht, aber kein wahrhaftiges Licht. Nur Jesus Christus und das Licht des Geistes wird als wahrhaftiges Licht bezeichnet. Christus ist nicht nur der wahre Weinstock, sondern was ist er? Das ist nicht leicht zu korrigieren. Er ist nicht schwer zu korrigieren. Er ist der wahrhaftige Weinstock, der Einmalige, wofür alle anderen Lichter nur Modelle sind, vergängliche Modelle. Das wahrhaftige Licht. Er war im Kosmos, im Weltall, und der Kosmos ward durch ihn und der Kosmos kannte ihn nicht. Ja, so etwas. Er, das Licht seiner Schöpfung und die ganze Schöpfung kennt ihn nicht. Tragische Angelegenheit. Ein wahrhaftiger Ausspruch Gottes. Die ganze Schöpfung kennt ihn nicht. Ja, wir dürfen in den nächsten Stunden solche schweren Dinge etwas mehr ansehen, um sie dann verstehen zu können. Und da geht es mir immer darum, dass wir Blicke tun dürfen und es vermögen durch die Gnade Gottes, Blicke tun dürfen hinein ins Herz unseres Gottes. Wird es dann Licht? Wo wohnt denn unser Gott? In einem Licht. Und das hat das Einmaliges für sich, dieses Licht, in dem unser Gott wohnt, wo niemand zukommt. Ja, was nützt uns das Licht, wenn niemand dazukommt? Na, jetzt kommt Evangelium. Das heißt, das Licht war das Leben der Menschen, das haben wir gelesen. Und unser Leben ist verborgen mit Christus wo? In Gott, also mitten in dem Licht drin. Nicht? Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt, hat die Gnade Gottes uns mitten in dieses unzugängliche Licht hineinversetzt. Wieder sagt niemand Halleluja, ne? Ja, du, Arthur, nicht mal du, nicht? Ja. Und nicht mal ich, nicht? So. Sind wir da gut geborgen in diesem unzugänglichen Licht? Da sollen wir ja darüber sinnen, da was da droben ist, wo wir zu Hause sind, nach dem neuen inwendigen Menschen. Und suchen, was da droben ist. Also das möchten wir in diesen Tagen und Stunden tun. Und jetzt sagt der Paulus, lehrt euch nicht schon die Natur. Also, ja, was lehrt uns denn die Natur? Bitte. 1. Korinther 11, Vers 14 steht das. Und hier steht das griechische Wort, lehrt euch nicht schon die Natur, also, das uns allen bekannte Fremdwort Griechisch, lehrt euch nicht schon die Physik. Also, Griechisch die Physis. Lehrt euch nicht schon die Physik, also die Natur. Die herrlichen Gesetze, die unser himmlischer Vater durch seinen Sohn in diese, seine Schöpfung, dieses Weltall hineingeordnet hat. In mathematischer Präzision, nämlich. Da hat ein Schweizer Architekt, noch Schriftsteller, eigenartigerweise, namens Max Frisch, der hat folgenden Spruch verfasst: Der Gott, der im Mikroskop, bei den Physikern, nicht zu finden war, tritt jetzt bedrohlich in unsere Rechnung, weil in der Schöpfung alles mathematisch festgelegt ist. Ist in der Atomwelt alles gezählt? Kommt darauf an, wie viele Elektronen, wie viele Protonen. Was war denn der erste Baustein, der aus der Schöpferhand Jesu Christi hervorgegangen ist in der Schöpfung? Wasserstoff. Wasserstoff. Ein Proton und ein Elektron. Wasserstoff. Und was schreibt Petrus, der große Fischermann? Aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen. Der erste Baustein. Stimmt ganz genau. Ein Mittelpunkt, Proton und ein Elektron, das da rumsaust. Wasserstoff. Erster Baustein unseres Gottes. Das gezählt. Gleich nur mal eins. Einmal eins. Zwei Protonen, zwei Elektronen. Dann kommen noch zwei Neutronen dazu. Schon haben wir Helium, das sind wir schon bei der Sonne. Ne? Drei von jeder Sorte, dann haben wir Lithium. Und so geht es weiter bis etwa 100. Aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen. So. Und der Geist Gottes schwebte über der brausenden Wasserfinsternistiefe. Ne? Nach dem Untergang einer ganzen ersten Schöpfung, nämlich, lesen wir bei Petrus, eine erste Universalkatastrophe ist dem Zeitpunkt vorausgegangen, wo wir dann lesen, und Gott sprach, es werde Licht. War da schon Wasser da? Also sprach es werde Licht, ja, bitte. Aber es war bereits eine Finsterniswassertiefe, ne? Die Folge einer ersten universalen Katastrophe, von ersten Himmeln und einer ersten Erde, die untergegangen war in einer riesen Wasserkatastrophe. Und jetzt beginnt Gott, jetzt trägt die Erde als Wohnsitz für den Menschen in Sicht hier an. Wasser ist da, erste Impulse durch den Geist Gottes, es werde Licht. Und es wurde Licht. So. Aber was für ein Licht war da? Waren da Sonne und Mond schon da und die Sterne? Was war denn das für ein Licht? Bitte, Achtung. Abend und Morgen. Abend und Morgen. Also war erst ein Rhythmus, etwas heller und etwas weniger hell. Abend und Morgen. Er eintrat, heißt es. So. Das heißt, ein diffuses Licht, also keine Lichtquellen, die Sonne, Mond und Sterne sind. Ein Licht, das einfach überall vorhanden war, nicht? Ohne Schatten zu werfen. Gibt es so etwas? Dann müssen wir uns doch gut vorstellen. Nicht? Das ist ja dann der Fall, wenn Wolken die Sonne verhüllen, nicht? Dann ist hier ein diffuses Licht, ist überall Licht, aber wird keine Schatten. Es ist überall Licht da. Nicht? Und das genügte bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott auf dem Trockenen dann die Wunderdinge der Botanik, der Pflanzenwelt geschaffen hat. Da genügte dieses diffuse Licht. Und jetzt kommen die Blutträger, die Vögel und die Fische und die Tiere und der Menschen. Und die brauchen jetzt Sonne, Mond und Sterne. Und Sonne, Mond und Sterne am vierten Tag, das ist genau die Symmetrie, die symmetrische Mitte von 3 Tagen vorher und 3 Tagen Schöpfungstagen oder Wiederherstellungstagen nachher. Und diese Mitte scheidet zwischen dem, ich will mal so sagen, zwischen dem Blattgrün der einen Seite und dem Blut der Lebewesen, die Gott aus der Erde als Lebewesen Blutträger hervorgeschaffen hat. Und was ist da für eine Beziehung zwischen diesen beiden Teilen der Schöpfungsordnung Gottes?
Bitte.
Beide bedürfen einander, ergänzen sich. Ja. Nämlich, was ist Blattgrün, was produziert das? Ja, Sauerstoff, brauchen wir das? Heute sehr dringend, nicht? Ja. Und was braucht denn, ja bitte? Und was brauchen denn die Pflanzen? Genau das, was die Blutträger, was wir ausatmen, Kohlensäure. Was denn eher Einatmungsstoff? Also seht einmal diese wunderbare Ordnung. So. Und Sonne, Mond und Sterne seien zur Herrschaft, nicht? Über diese Ordnung. Ja. Zurück, es werde Licht damals. Paulus lehrt euch nichts von der Natur, also, da möchten wir uns doch etliches sagen lassen. Schlagen wir aber hier Römer 1, Vers 19 auf. Römer 1, Vers 19. Oder da ein paar Verse dran. Wenn wir lesen in Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, eigenartige Situation, das heißt, ja, wir lesen das am besten weiter, weil das von Gott kennbare, nicht erkennbare, oder wissbare, ob ich etwas kenne oder etwas erkennen darf, ist ein großer Unterschied. Ihr alle dürft, wenn ihr nach Hause gekommen seid, sagen, ich kenne Bruder Mohl. Dürft ihr das jetzt? Gut. Aber was dürft ihr noch lange nicht sagen? Ich habe Bruder Mohl erkannt. Nicht? Das heißt, die verborgenen Innenwerte, da handelt es sich um Erkenntnis. Kenntnis einfach nach außen feststellen, habe ich gesehen, also ich kenne das. Ich kenne ihn. Jawohl. Erkenntnis. Und hier handelt es vorerst nur um Kenntnisnahme oder Wissen um etwas. Noch nicht die Innenschau einer Sache. Also bildlich sehr einfach. Jeder Israelite konnte in den Vorhof eintreten. Aber er durfte die Hütte Gottes unter den Menschen, also wie Luther übersetzt, die Stiftshütte des Mose, nur von außen ansehen, also zur Kenntnis nehmen. Das ist die Hütte Gottes. Durfte ein gewöhnlicher Israelite hineingehen ins Heiligtum oder ganz Allerheiligste? Ja, die wären tot umgefallen beim Eintreten. So. Wer durfte hineingehen in dieses Heiligtum? Alle Leviten. Nicht? Die konnten sagen, ich habe erkannt, was im Heiligtum verborgen ist für das übrige Volk.
Und nur der hohe Priester konnte sagen, und ich habe die Gegenwart des Herrn erkannt. Bis ins Allerheiligste. Also hier, denn Gott hat es, weil das von Gott Wissbare oder Kennbare unter ihnen offenbar ist. Aha. Ja, was heißt das? Wissbar, das ist ja unsere Wissenschaft. Weiß die etliches von den Herrlichkeiten in der Schöpfung Gottes? Weiß die etliches? Ja. Die weiß nicht nur etliches, sondern Gott hat es ihnen, obwohl sie die Wahrheit der Wunderdinge in der Schöpfung Gottes in Ungerechtigkeit missbrauchen. Stimmt es jetzt? Und was unser Gott in der Sonne und durch die Sonne auf seine göttliche, vollkommene Weise seiner Welt in unserem Sonnensystem schenkt, ist genau das Atomzertrümmerung. Wasserstoff, Helium. Und eben bildet Licht und Leben für die ganze der Sonne unterstellten Schöpfung. So. Denn das von Gott Kennbare oder Wissbare unter ihnen ist offenbar. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Aha. Wem haben sie also unsere ganze Wissenschaft ist zu verdanken, dass sie das alles wissen. Ja. Gott hat es ihnen geoffenbart. Ich bleibe hier noch einen Moment stehen. Die vielen Erfinder von heute, die haben ja nur gefunden, was schon längst da ist. Jawohl. Und dass sie fähig waren, etwas zu suchen und dann zu finden, wie haben sie sich das verschafft? Auch das ist ihnen gegeben. Auch der Erfinder kann nur dann auf die Suche gehen und etwas finden, wenn es ihm gegeben ist, überhaupt suchen zu können und dann noch etwas finden zu können. Was bleibt also an Ehre für das Geschöpf? Ja. Und das Geschöpf, dem Gott sich nun in den Geschaffenen offenbart, so. Und zwar in mathematischer Präzision, bitte, ich habe ja nur angefangen, ist im Atom, in der Atomwelt alles gezählt? Jawohl. Ist da alles gewogen? Warum sprechen wir von Atomgewicht? Ne? Ist da alles gemessen? Die Abstände bestimmt der Elektronen um die Protonen. Bitte. Alles gezählt, alles gewogen, alles gemessen und noch alles genannt. N Atomo. So, was fehlt jetzt noch? Gar nichts. Vollkommene Gottesoffenbarung. So dass sie alle ohne Entschuldigung sind. Ja, wenn ich, wie sollte ich, hätte ich wissen können, ob es einen Gott gibt oder nicht? Gibt es keine Entschuldigung, auf dass sie ohne Entschuldigung seien. Da lesen wir, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in den Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sei. Also das ist ganz klar. Weil jeder überführt von Sünde, warum? Worin besteht die Sünde? Weil sie nicht glauben. Obwohl Gott sich ihnen offenbart. In der Schöpfung. Weil sie nicht glauben. Nicht, weil sie nicht anders können als sündigen. Nein, nein, nein. Nicht deshalb. Weil sie nicht glauben. dem, was Gott ihnen zeigt und offenbart, weil sie, jetzt Achtung, Gott kennend um Gott wissend. Das ohne Entschuldigung sein wird hier ganz kräftig begründet. Weil sie Gott kennend um Gott wissend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, jetzt kommt das Wichtige, sondern in ihren Überlegungen darin in Torheit verfallen sind. Also nicht, was die Wissenschaft alles erforscht und erreicht und präsentieren kann und damit manipulieren kann, ist an und für sich schlecht und böse und verwerflich. Da sage ich, da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich keine Zeit verlieren muss für die Riesenarbeit, die die Wissenschaftler leisten. Nicht? Ich nehme die Dinge wahr, die sie dann in Büchern präsentieren, und für uns ist das alles eine herrliche Offenbarung vom Werk der Hände unseres geliebten Herrn Jesus. Ist doch wunderbar. Deshalb sage ich, ein gläubiger Mensch kann nicht genug wissen. Seid nicht unverständlich. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass ihr nicht in Unwissenheit seid. Bitte. Wir sind ja reich gemacht in allem, in Christo Jesu. Im ganzen Wort erstens und in allem sind wir reich gemacht. Das Wissen bleibt nur dort auf, wo das Wissen im Unglauben gehandhabt wird. Das kann nur aufbleiben. Aber wo der Glaube Christi vorhanden ist, der kann nicht genug wissen. Denn jedes Wissen, das der Geist Gottes uns aus der Schöpfung und dann natürlich aus dem Wort schenkt, benützt der Mensch des Glaubens zur Verherrlichung seines Gottes, macht ihm seinen Schöpfer, Gott schon als Schöpfer, herrlich und wunderbar und groß. Das sage ich immer gern, besonders den Jungen heute. Bitte, wenn du glaubst, Gott glaubst durch Jesus Christus, dann merke dir, kannst du nicht genug wissen. Paulus schreibt da den Timotheus, beachte, was ich dir sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Steht so geschrieben. Jawohl, so steht geschrieben. Das durfte ich mir vielleicht vor 50 Jahren oder noch mehr merken. Beachte, was ich dir sage, denn der Herr wird dir mir Verständnis geben in allen Dingen, habe ich gesagt. Danke, Herr. Ich glaube, ich vertraue das. Ja? Gibt's der Herr dann? Jawohl. Und wem Weisheit mangelt, ja, der darf traurig werden und ja, nun mal nichts zu machen. Ne? Ja. Aber die meisten von uns, die sind ja überzeugt, dass ihnen allerlei mangelt, nur nicht Weisheit. Naja, wir sind ja so prächtig geschult, ne? Wie sollte uns noch Weisheit mangeln? Ne? Na ja, dann bitten wir auch nicht drum. Ne?
Bitte Kassette wenden.
Mangelt nur nicht Weisheit. Naja, wir sind ja so prächtig geschult, nicht? Wie sollte uns noch Weisheit mangeln? Ne? Na ja, dann bitten wir auch nicht drum. Also, hierher zurück. Lehrt euch nicht schon die Natur also? Das Licht ist die zweite Voraussetzung für die ganze Schöpfung. Haben wir gesehen, das erste ist Wasser. Auswasser und Durchwasser. Wasserkatastrophe vorhanden und jetzt durch den Geist, es werde Licht. Schwebt brütend, Impulse gebend über den Wasser. Der Geist. Impulse geben. Eines nach dem anderen. Das Licht ist für alles Wachstum Voraussetzung, für die Möglichkeit überhaupt die Dinge sehen, schauen zu können. Das Licht ist da,
um verborgene Dinge zu offenbaren. Wenn es um verborgene Dinge der Bosheit handelt, dann ist das ein Bloßlegen. Und das ist immer die Befreiung. Dann wird die Finsternis in Licht verwandelt. Aber wenn es sich darum handelt, um die verborgenen Schätze der Weisheit Gottes zu heben, nicht? Dann brauchen wir auch das Licht. Nicht? Zum Offenbarmachen. Das Licht, schon schöpfungsmäßig, hat seine eigenen wunderbaren Gesetze und bildet in all dem vom Menschen, dem Menschen möglich gemachten Ergreifen und Verständnis in Bezug auf diese Gesetze, die Gott in das Gebiet des Lichtes gelegt hat, sind alle diese Wunderdinge wieder göttliche Modelle, damit wir ihn selber, den Gott, denn er wohnt nicht nur in einem Licht, wo nichts zukommt, wo niemand zukommt, wo aber wir mitten hineinversetzt sind durch die Gnade Gottes, sondern er selbst ist Licht. Und wie viel Finsternis in ihm? Gar keine Finsternis in ihm. Das ist ganz wunderbar. Und da sind wir geboren und verborgen. Mit Christus. Verborgen in Gott. Mitten in dem unzugänglichen Licht. Geborgen und verborgen. Das Licht hat seine eigenen wunderbaren Gesetze. Rein physikalisch. Oder Naturgesetze. Ja, bitte. Wenn ich keine Brille hätte, nicht? Gesetz des Lichtes, der Optik, nicht? Sind ja Wunderdinge. Und zwar die ganzen Strahlungsgesetze und alles, was existiert und was wir wahrnehmen können mit Augen und Ohren und Sinnen, ist alles auf dem Weg der rein sachlich, physikalisch, elektromagnetischen Strahlungen, und zwar Wellenbewegungen und Schwingungen. Und wieder je nach einer Wellenlänge oder einer Schwingungszahl, oder so, ne, haben wir vor uns erstens, nehmen wir jetzt das Licht unseres Auges. Nimmt von all den Strahlen, von den Strahlenmengen, die Gott in diese Schöpfung gelegt und verborgen hat, und ihre Gesetze nicht, nimmt unser Auge nur einen ganz minimalen Teil, und zwar wieder einen mittleren Teil, wahr, unser Auge. Da haben wir mal, sagen wir mal, alles, was in den sieben Regenbogenfarben nun, uns geschenkt ist. Nicht? Das sind die Zahlen, die Gesetze, die unser Auge erfassen kann. Auf der einen Seite sind nun Strahlkräfte, alles Lichtfunktionen, die wir nicht mehr sehen, bitte, die sogenannten ultravioletten Funktionen, wo jetzt noch strahlende Schöpfungselemente Gottes vorhanden sind, also was wir gut kennen, Röntgenstrahlen, die sehen wir ja nicht, aber sind die da? Ne? Die sehen ja mehr als wir, stimmt? Als unser Auge sieht. Ne? Das stimmt alles. Dann die Gammastrahlung und alle die kosmischen Strahlen, alles. Alles da. Die sind da, Kräfte, Strahlkräfte, die, wenn sie vorhanden sind, und die sind alle vorhanden, die ganze Umgebung verwandeln. Verwandeln röntgenstrahlend die Umgebung, wo sie wirken, bitte. Und auf der anderen Seite, das sind die ultravioletten Strahlordnungen, und auf der anderen Seite sind die ultraroten
Strahlkräfte, die wir auch nicht sehen, das sind dann alle elektrotechnischen Apparate, wie Telefon und Heizungsapparate und Kraftstrom und weiß was alles, oder ja, Mittelwellen, Langwellen, Kurzwellen, Ultrakurz, das ist, funktioniert alles auf einer Seite. Alles genau in mathematischen Gesetzen ist das alles vorhanden und funktioniert keinen Augenblick anders als in diesen mathematischen Präzis von Gott, dem Schöpfer, festgesetzten Ordnungen. Also, bitte, offenbart sich Gott unseren Wissenschaftlern, bitte. Ja, hat er recht gehabt, ich muss den Satz noch fertig machen, der Zürcher Architekt, Max Frisch. Der Gott, der im Mikroskop nicht zu finden war, nicht, oder nicht gefunden werden wollte, nicht, besser gesagt, tritt nun erschreckend in unsere Rechnung. Merkt ihr jetzt etwas? Ne? Und fährt weiter, ganz kurz und bündig. Wer ihn, diesen Gott, nicht denken muss, jetzt heute, nicht? Als Wissenschaftler. Ohne Entschuldigung. Der hat aufgehört zu denken. Großartig. Der hat aufgehört zu denken. Warum? Da sie in ihren Überlegungen in Torheit verfallen sind. Wie heißt denn die Überlegung? Ja, ich habe ein lebendiges Beispiel erlebt. Ein Professor, Universität Zürich, kam zum Glauben. Gott hat gefühlt, dass er ein Freund von mir und unserem Kreis geworden ist. Er erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Ich habe gerechnet und gerechnet in den Atom- und Naturgesetzen. Auf einmal steht Gott vor mir. Ich habe mich zurückgezogen. Ja, jetzt kommt in Ihren Überlegungen, was heißt, da steht ein Gott vor mir? Warum hat er sich diesen Gott nicht gestellt, sondern zurückgewichen? Das hätte für ihn unliebsame Konsequenzen, wenn er sich diesem Gott stellen würde. Das verstehen wir doch ein wenig, nicht? Also ich zog mich zurück und begab mich von einer anderen Seite an die Sache heran. Ich rechnete wieder, zum zweiten Mal, da steht Gott vor mir. Ich ziehe mich zurück und von einer dritten Seite rechne ich wieder, steht Gott vor mir. Jetzt bin ich, aber jetzt bin ich unruhig geworden. Ich gehe nervös in die Stadt Zürich und bleibe stehen vor einer evangelischen Buchhandlung. Was passiert? Ja, in seiner Verlegenheit geht er rein, sucht sich etwas aus. Und was sucht sich der Herr Professor aus? Ein einfaches Gebetsbüchlein von einem Zürcher Pfarrer. Geht damit nach Hause und liest. Und was geschieht? Das Wunder ist geschehen. Dann wusste er auf einmal, Gott lebt und dieser Jesus ist sein Sohn. Und ich bin ein Sünder und Jesus hat mich erlöst. Ah, ist Halleluja. Aber nicht, da haben wir einen praktischen Fall, nicht? Denn ich jetzt die Freude hatte, durch die Gnade Gottes, da das mitzuhören, nicht? Was, wie das vor sich geht. Nicht? Hätte er auch das vierte Mal sich noch zurückziehen können? Jawohl, jawohl. Und dann hätte Gott gesagt, du willst immer noch nicht. Nein, dein Wille geschehe. Ja, dein Wille geschehe. Dann ist sein Herz verstockt nämlich. Gott verstockt die Herzen nicht, ohne dass der Betreffende etwas dafür kann. Sondern so, Gott verstockt die Herzen dadurch, dass er in im Willen, an dem die Betreffenden festhalten, trotz seiner Offenbarung und seiner Bemühung, sie zur Buße zu leiten, verharren und in ihren Überlegungen fest sich klemmen, nein, das will ich nicht. Nicht? Ja. Sind sie in ihren Überlegungen, das ist Sache des Menschen, in Torheit verfallen. Und jetzt sehen wir da alles, das ganze Licht
der Wahrheit und der Herrlichkeit und der Gnade und der Liebe Gottes nicht, wird von der Finsternis nicht erfasst. Ich gucke jetzt auf die Uhr. Ja, noch ein paar Minuten bis halb. Und da dürfen wir noch einigen Gedanken kurz nachgehen. Wir haben nicht nur die Strahlkräfte des Lichtes vor uns, sondern das Licht lässt sich ja bekanntlich brechen. Nicht? Das Brot da ist, um gebrochen zu werden, das kennen wir nicht. Die Feier des Brotbrechens, was heißt das? Ich bin das Brot des Lebens, Jesus Christus. Ich bin das wahrhaftige Brot Gottes, das der Vater seiner Welt schenkt. So. Hat sich dieses Brot brechen lassen? Wo? Auf Golgatha. So. Aber dass Jesus Christus als Licht der Welt sich auch hat brechen lassen, wissen wir das? Als womöglich noch wunderbarer. Lässt Licht sich brechen? Wie geschieht das? Was ist dann das gewaltige, herrliche Zeichen des Bundes des Friedens, den Gott mit seiner ganzen Schöpfung gemacht hat, nach der globalen Flutkatastrophe der Sintflut? Regenbogen. Wie entsteht denn ein Regenbogen? Dass sich die einzelnen Sonnenstrahlen es gefallen lassen, in jedem Wassertröpfchen, das da in der Luft schwebt, sich brechen zu lassen. Und dann wird das eine Sonnenstrahlchen, das man nicht sieht als solches, nicht? Nach der Brechung, je nach der Richtung, einer besonderen Farbe sichtbar. Und das Ganze in einer geometrisch-mathematischen Ordnung eines Kreisbogens, nicht? Das heißt, jetzt wird, weil sich das Licht brechen lässt, jetzt Regenbogen, wird offenbar für uns, was in einem Sonnenstrahl für Herrlichkeiten verborgen sind, für buntfarbige Herrlichkeiten. Und die Schrift spricht dort, wo wir übersetzt bekommen, von der mannigfaltigen Weisheit Gottes. Heißt es im Griechischen von der buntfarbigen Weisheit Gottes und ist gerade im Regenbogen dargestellt. Was das wieder für eine wunderbare Gesetzordnung der Schöpfung Gottes an sich hat, Regenbogen und das menschliche Auge. Angenommen, wir sehen jetzt genau einen Halbkreis in Halbkreisform über dem Horizont einen Regenbogen. Jetzt gucke ich das an. Jetzt weiß ich, ja, wenn ich es weiß, wenn ich jetzt in Kenntnis der Gesetze bin, die Gott da hineingelegt hat, betrachte ich mit großer Erquickung diesen Verheißungsbogen des Friedens Gottes mit Noah für alles Fleisch und weiß jetzt, Halbkreis, genau, Horizont, Mittelpunkt des Halbkreises liegt in dem Fall auf dem Horizont. Jetzt weiß ich genau, wo die Sonne steht, ohne nach der Sonne zu gucken. Warum? Der Strahl, der vom Mittelpunkt des Regenbogens durch mein Auge geht, verlängert, ist die Sonne gerade am Untergang, am Untergehen gegenüber. Das heißt, wo die Sonne steht, angenommen, die Sonne stehe noch so hoch am Himmel, dann erscheint auch, wenn die Luft so geladen ist mit Wassertröpfchen oder Nebel, entsteht auch ein Regenbogen auf der Gegenseite von der Sonne. Aber wenn jetzt die Sonne ihren Strahl durch mein Auge verlängert, dann ist der Mittelpunkt des Regenbogens wo? Unter dem Horizont, dann ist über dem Horizont nur ein flacher Regenbogen zu sehen. Ne? Was heißt das? Ob Mensch oder Tier, Wer diesen Regenbogen ansieht, da geht das Licht der Sonne durch dessen Auge, durch mein Auge. Das heißt, diese Verheißung des Friedensbogens in dieser buntfarbigen Herrlichkeit geht jedes Geschöpf an. Jedes Auge wird ihn sehen. Und zwar ganz wunderbar. Bitte, lehrt euch nicht schon die Natur also? Und diese Herrlichkeit des Regenbogens verdanken wir dem Gottesgesetz, dass das Licht sich brechen lässt. Ja, hat jetzt Christus sich auch als Licht der Welt brechen lassen? Jawohl. Und aufgrund von Golgatha erst erkennen wir was? Was in dem herrlichen Licht, in dem Gott wohnt, und das herrliche Licht, das Gott selber ist, nicht? Er ist Licht, gar keine Finsternis. Was da an Herrlichkeiten, an buntfarbigen Herrlichkeiten für uns Menschen vorhanden und verborgen ist, das können wir erst nach dem gebrochenen Licht, nach Golgatha erkennen und vorher nicht. Das Licht der Welt. Dann die ganze Konzentration in den Linsen, oder das vergrößert werden in den Linsen, alles wunderbare Gesetze. Ich komme jetzt zum Abschluss dieses Abends, nämlich beachten wir Philipper 2, Vers 15 und Offenbarung 21, Vers 11 und dann noch ein einziges Wort aus dem Alten Testament. Also Philipper 2, Vers 15. Oh, noch Vers 14. Tut alles ohne Murren. Das verstehen wir gut. Und ohne zweifelnde Überlegungen. Kommt das bei uns noch vor? Murren? Ich hoffe weniger, nicht? Und ohne zweifelnde Überlegungen. Mit was für zweifelnden Überlegungen quälen wir uns? 5 Minuten lang? Halben Tag lang? Tagelang? Mit was für zweifelnden Überlegungen? Warum? Weil wir nicht im Glauben Gehorsam leisten. Tut alles mit wie viel zweifelnden Überlegungen? Ohne. Darum habe ich gesagt, tut alles ohne Murren, das verstehen wir sofort, nicht? So Murren tun wir natürlich nicht, wie damals das Volk Israels immer wieder, nicht? Das ja nur beim Vorübergehen, wollten wir das noch beachten. Tut alles ohne Murren und ohne zweifelnde Überlegungen. Auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheinet wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens. Aha. Das sollen wir scheinen? Bitte, ja? Da sollen wir scheinen inmitten dieses verdrehten und verkehrten Geschlechts. Bitte, zu diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht haben wir ja auch alle gehört, nicht? Ihr wart Finsternis, aber ihr seid jetzt Licht im Herrn. So? In unter welchem, diesem verkehrten Geschlecht, ihr scheinet wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens. Wunderbare Verheißung. So. Und jetzt haben wir gesagt, Offenbarung 21, Vers 11. Ja, wir wissen, um was es hier geht. Vers 9, Mitte, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein wie ein kristallheller Jaspisstein. Achtung! Nun ist es so, liebe Geschwister, das im Philipperbrief vorhandene Wort und das hier jetzt gelesene, in Offenbarung 21, ist im griechischen Text nicht nur das gleiche Wort genau, sondern nur an diesen beiden Stellen kommt dieses Wort vor. Licht oder Lichtglanz. Ihr seid inmitten dieses vertretenen Geschlechts, seid ihr die Lichter in diesem Kosmos, in diesem Weltall. Und jetzt finden wir im Neuen Jerusalem die Lichtzentrale, das ist natürlich Christus. Aber was sind denn wir? Wir sind ja der Leib des Christus. Er ist der Lichtquell im Neuen Jerusalem. Und wir sind sein Leib. Und jetzt das wunderbare Wort im Alten Testament in Hiob 29. Damit dürfen wir schließen für heute Abend. Hiob 29. Ein wunderbares Kapitel. Greifen wir aus diesem Kapitel, in welchem Hiob von Gott gewürdigt ist, ein wunderbarstes Modell für Christus zu sein, als von allen verkannter Leidensknecht Gottes. Hiob. Was sagt Jesus seinen Jüngern eines Tages? Heute Nacht werdet ihr euch alle, auch der Johannes, an mir ärgern. War das bei Hiob auch der Fall in Bezug auf seine Freunde? Im Vorbild. Und jetzt haben wir das wunderbare Wort hier. Vers 15. Auge war ich dem Blinden. Das heißt bei Hiob, wenn er jemand bemerkte, ah, der ist blind, der sucht ein Ziel, tastet da, hat er als Mensch sich zu dem gesellt, wo willst du hin? Arm genommen und an das Ziel geführt. Hiob. Hiob war König, er war Priester, er war alles in einer Person. Ein wunderbarer Patriarch. Hiob. Nun, jetzt durfte er sagen, Hiob, Auge war ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Wir verstehen das, wie das menschlich, persönlich zugehen könnte. Aber jetzt auf Christus gelesen. Auge war ich dem Blinden. Jetzt wissen wir, dass Jesus auch in den Tagen seiner Erniedrigung Blindgeborenen das Augenlicht geschenkt hat. Aber dann hatten die Betreffenden ja nur was für Augen? Entschuldigt, natürlich waren die glückselig, nicht? Aber die hatten nur ihre menschlichen Augen. Jetzt stellt euch einmal vor, wenn der Herr Jesus zu mir oder zu euch sagen würde, ab heute, ab jetzt bin ich dein Auge, würde ich dann ganz klar sehen. Genauso klar wie wer? Wie Jesus. Da durfte ich erleben, eine feine Praxis dieser wunderbaren Verheißung hier. Wer von uns hat den teuren Bruder Ungar genau wie Ungarn bekannt, in Süddeutschland. Ein Judenchrist, in Ungarn aufgewachsen, zum Glauben gekommen und ein wunderbarer Gotteszeuge, Jesuszeuge geworden. Und der hat gelegentlich auch, wohnt in Süddeutschland, bei uns in unserer Zürcher Versammlung am Worte gedient. Es war wieder einmal der Fall, es war gerade Faschingszeit. Da kam er mit seiner Begleitung durch die Stadt, ein Stück zu Fuß, und in Zürich ist das kein Treiben wie da in Köln oder sowas, aber so in ihren Faschingsaufzügen oder Anzügen. Er beginnt die Versammlung mit den Worten: Liebe Geschwister, wie gut ist es, wenn wir auch diese Menschen mit den Augen Jesu betrachten dürfen. Habt ihr verstanden? Da hat der Bruder, ohne es zu merken, was bezeugen dürfen. Heute Abend war Jesus mein Auge. Er hat mit den Augen Jesu diese Menschen, die die Frommen sonst verachten, nicht? Stimmt, jawohl, ansehen dürfen. So. Auge war ich dem Blinden. Ja, und wenn das Auge klar ist, was ist dann der Fall? Dann ist der ganze Leib Licht. Und wenn das Auge nicht klar ist, dann ist der ganze Leib Finsternis. Aha. Wenn ich jetzt im Glauben, danke Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch die Gnade Gottes, unseres Vaters, mein Auge geworden bist. Bist dann Licht. Da ist ein innerer, neuer Mensch des Herzens, nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit, der nicht sündigen kann. Stimmt das? Wer aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Was aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen, denn es ist aus Gott geboren. Konnte der Herr Jesus sündigen? Warum nicht? Weil er aus Gott gezeugt und geboren war. Ja, und ich? Ja. Sind wir auch aus Gott gezeugt und geboren? Ja, bitte. Durch die Gnade Gottes. Aber das ist nur der innere, neue, verborgene Mensch des Herzens. Ja, bitte, nur. Nicht zu wechseln mit dem alten Menschen, der nur sündigen kann, mit dem alten Adam. Der kann nur sündigen. Der muss sterben, da gibt es keine Verbesserungsanstalt. Den hat Gott mit Christus gekreuzigt, am Kreuz sterben lassen mit Christus und mit Christus begraben lassen. Also wo ist mein alter Mensch? Von Gott aus begraben. Verwandelt in die Herrlichkeit. So, noch einmal, Auge war ich dem Blinden. Lassen wir uns das schenken. Dass der Herr Jesus unser Auge sein kann, da die Verheißung gegeben ist. Ich schließe mit dem Hinweis Jesu, dass er seinen Gegnern, also den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den hohen Priestern, den Ältesten sagt: Wenn ihr sprechen würdet, wir sind blind, ja, für Gott und seine Wahrheit und für den Messias. Wenn ihr sprechen würdet, wir sind blind, dann hättet ihr keine Sünde. Das ist so etwas. Merken wir etwas? Wenn Gott selbst spricht, jetzt ein Blick in sein Herz, wenn Gott selbst spricht und der Herr Jesus selbst spricht, wie er sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Nicht Stimmen von Geschöpfen, von heiligen Engeln oder frommen Menschen. Und hören, sehen. Auge war ich dem Blinden. Und wenn ich sage, Herr, ich sehe dich nicht, ich kann nichts verstehen, ich bin nichts, ja, bin blind, dann hast du keine Sünde. Kann der sagen, der für meinen ganzen alten Sündenmensch sich gestellt hat und an meiner Stelle alle Flüche des Gesetzes, die mich betroffen hätten, getragen hat und für mich in den Tod gegangen ist, an meiner Stelle. Also Halleluja, Auge bin ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Dann stimmt auch mein Wandel, dann ist sein Wandel mein Wandel. Ist Gott dann damit zufrieden? Halleluja, Amen für heute Abend.
Ich glaube, Sie sind mir Gott dankbar dafür, dass wir einen Bruder Mohn haben, dem Gott es gegeben hat, uns sein Licht und seine Weisheit in so fassbaren Worten darzureichen. Wir wollen uns stille werden und Gott dafür die Ehre geben. Vater im Himmel, der du selber der Vater des Lichtes bist, wir bieten dich an heute Abend, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus so fassbar nahe gekommen bist, dass wir dich, dein Licht, ergreifen können, ohne dass wir verbrennen. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns begegnest in deiner unendlichen Gnade heute Abend, da du selbst durch unseren Bruder zu uns gesprochen hast und durch deinen Geist gegenwärtig warst unter uns. Herr, lass ich dich erkennen. Schenk du es uns, Herr, dass wir bereit sind, dass wir uns dir ganz ausliefern, dass du in unserem Leben ganz Licht wirst. Und lass uns erkennen, Herr, dass wir uns brechen lassen müssen, damit wir zum Zeugnis sichtbar werden in dieser Welt. Dazu lass diese Abendstunde dienen, dass sie zum Segen werde und nicht zum Gericht an uns, die wir gesehen und erkannt haben. Amen.
Amen.
Thank you. als Gott durch diese Riemen ging. Seit Jesus auf die Erde kam, kann es nun jeder sehen. Ja, Gott, der über allem steht, will mit dem Menschen gehen. Er greift auf dieses Angebot und bleibt nicht, wo du bist. Komm jeden Weg, der Jesus heißt und der für alle Jesus, der Krankheit, Not und Tod bezwang, es gab keinen Grund.
Jetzt kommen Zweifel dir, nimm deine Bibel hin und jeden Tag nimm Gott bei deinem Beilein.
Weiteres Band leer.